Gorillas, momentan häufig auch in der Presse, jetzt aber hier mal mit einem anderen Thema, mit einem Fintech-related-Thema, haben announced, dass sie eine eigene Kreditkarte herausgeben wollen. Was hältst du davon?
Einfach nur eine Karte fürs Ökosystem macht Sinn, haben ja alle anderen auch schon gemacht. Das wäre aber dann auch ehrlich gesagt gar keine Pressemitteilung mehr wert, weil wenn der hunderttausendste Lebensmitteldienst jetzt eine eigene Kreditkarte macht, what for?
Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Es ist Sommer und wir haben wieder einen Monat hinter uns gebracht und daher kommen zusammen wie immer der Jochen und ich. Hallo Jochen.
Hallo André.
Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das VisaNet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone, aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
Der Juli liegt hinter uns. Der Juli ist normalerweise eine saure Gurkenzeit. Wie wir gerade schon mal kurz in der ersten versuchten Aufnahme festgestellt haben, dieses Jahr war der Juli keine saure Gurkenzeit, ne?
Nee, total, total überraschend. Sehr viele Meldungen und mal gucken, ob das im August so weitergeht. Ich glaube, diesmal wird dann, sind die Leute wirklich im Urlaub.
Genau. Du ja auch. Ja. Wir fangen an mit einer Meldung aus dem Handelsumfeld. Die Rewe-Gruppe gründet eine Payment-Technologie-Tochter. Die Rewe ist ja schon länger im E-Commerce unterwegs. Jetzt eine Payment-Tochter, also nach der Commerce-Tools-Übernahme. Ich glaube, es ist so, wie lange ist das her? 6, 7 Jahre, glaube ich, ne? Commerce-Tools, die sie übernommen haben. Jetzt eine eigene Payment-Tochter. Was hältst du davon?
Ja, spielt natürlich rein ein Trend, den wir generell sehen. Erstmal getrieben von den großen amerikanischen Companies, Airbnb und Co., die alle in der Regel in Luxemburg ihre Payment-Töchter haben. Zalando war hier einer der ersten. Otto hat es gemacht, jetzt Rewe, HS. Also man sieht mehr und mehr Payment-Töchter von großen Handelskonzernen, sei es Online- oder Offline-Handel. Und vielleicht ein kleiner Teaser bei der zukünftigen PEX-Konferenz, die wir in etwas mehr als einen Monat haben, gibt es ein Panel, was ich moderiere, wo wir auch jemanden von Rewe auf der Bühne haben, um ein bisschen mehr zu erfahren, vielleicht können wir ein bisschen unter den Rock schauen, was Rewe sich dabei gedacht hat, diese Payment-Tochter zu gründen und was sie sich davon versprechen.
Freue ich mich drauf, alles klar. Dann machen wir weiter. Cleo, ein Startup aus Dänemark zum Thema Small-Medium-Businesses mit einer 150-Millionen-Euro-Runde. Vor einem halben Jahr hätte man noch gesagt, wow, momentan sind diese Runden irgendwie so, jojo, so wie früher mal 10 Millionen oder sowas. Ne? Was sagst du dazu? Also ja, natürlich ein Unicorn damit geworden, aber 150 Mio für SMB, Kartenlösung.
Du weißt, ich bin immer ein Freund von SMB-Lösungen, weil der Markt ist nicht richtig adressiert von etablierten Banken. Und viele, die heute groß sind, Stripe, PayPal und Co., Adyen, sind alle mit kleinen KMU-Lösungen, SMB-Lösungen gestartet. Klarna, genau das Gleiche. Und haben sich von dort aus, dann, nachdem sie das geknackt haben und automatisiert haben, sind zu den Großen gekommen. Von daher, mal schauen, wie es mit Pleo weitergeht. Also ich glaube, das ist ein extrem attraktiver Markt.
Ja, sie gibt es ja schon etwas länger, aber jetzt plötzlich wirklich diese Riesenrunde und spannenderweise ist ja auch schon länger in Deutschland. Aber das Geld soll vor allen Dingen auch für die Expansion nach Deutschland genutzt werden. Also ich bin wirklich gespannt, was da passiert, weil wir haben natürlich jetzt hier einen Markt, wo jetzt auch schon ein bisschen was los ist. Ne? Also neben den etablierten, wir mit der Deutschen oder halt auch Sparkassen, Volksbanken, dann hast du halt Penta, du hast irgendwie Quanto aus Frankreich, du hast halt eine ganze Menge Player. Und jetzt kommt nochmal jemand aus Dänemark, der eigentlich aus dem Thema individuelle Budgets und Ausgabenmanagement kommt. Ne? Also ich bin nicht überrascht, sondern ich bin jetzt neugierig, was passiert.
Ja, wobei die bestehenden Bankenlösungen ja in dem Bereich eher schwach sind. Also das sind ja dann auch eher andere Player, spezialisierte Payment-Player, also mit Karten, die solche Lösungen mit anbieten. Und mal gespannt, wie sich das durchsetzt. Also letztendlich ist die grundlegende Frage, ist das tatsächlich ein Produkt, was eine eigene Company rechtfertigt, oder ist es nur ein Feature?
Richtig, da sind wir schon beim nächsten Thema. 10 Millionen für Krypto-Tax-Anbieter Blockpit. Wie machst du das denn mit deinen Krypto-Käufen und Verkäufen? Wie machst du das heute steuerlich? Wie passiert das bei dir? Also man merkt, glaube ich, gerade, dass das Ökosystem Krypto jetzt auch solche Lösungen benötigt, also eine Steuerlösung dafür. Wie machst du es?
Also erstmal, ich meine ja nicht, deswegen ist ja ein Thema der Besteuerung bei mir nicht der Fall, sondern ich kaufe und verkaufe, beziehungsweise in der Regel kaufe ich nur. Und das mache ich bei regulierten Playern, die auch meine Steuer-ID abfragen. Und dann ist es genau das Gleiche, ob ich jetzt irgendwie eine Aktie trade oder Krypto trade. Das wird dann automatisch abgeführt im Rahmen der Spekulationsfrist und im Rahmen des Freibetrags oder halt auch nicht. Von daher weiß ich nicht, welches Thema die jetzt lösen, welches Problem die lösen, weil ich habe das Problem nicht bei mir. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe das bisher, wie sagt man so schön, gehoddelt, ja. Also deshalb ist das Thema bisher noch nicht wirklich aufgetreten. Und normalerweise hast du ja die Spekulationsfrist von einem Jahr und wenn die abgelaufen ist, ist es ja eh steuerfrei, jedenfalls bei Bitcoin und bei anderen Kryptos. Und insofern habe ich das dort aber noch nicht gehabt. Also ich habe dieses Problem in Anführungszeichen noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass auch Klaus, der ja auch ein regelmäßiger Hörer ist, schon einige Tools davon ausprobiert hat und bisher irgendwie mit keinem richtig zufrieden war. Aber möglicherweise muss er sich dann mal Blockpit anschauen.
Ich meine, das grundlegende Problem ist ja auch beim Aktientraden, wenn ich Daytrader bin, also extrem viel trade, dann wird das natürlich sehr komplex. Mag sein, dass das die Zielgruppe ist.
Gorillas, momentan häufig auch in der Presse. Jetzt aber hier mal mit einem anderen Thema, mit einem Fintech-related Thema, haben announced, dass sie eine eigene Kreditkarte herausgeben wollen. Was hältst du davon?
Ja, ich habe da ja bei Twitter etwas abfällig getweetet nach dem Motto, wenn ich nicht weiter weiß, dann mache ich jetzt irgendwie Fintech. Es gibt natürlich immer große Handelsplayer, die eigene Rewards-Kreditkarten machen. Das macht total Sinn. Also ADAC, Amazon, PayPal, eBay und wie sie alle heißen, Miles & More, Lufthansa. Aber als das damals rausgekommen ist, hieß es ja, es geht eben nicht nur, dass sie eine eigene Kreditkarte machen, sondern die komplette Technologie machen und dann halt dann auch in das Issuing für andere reingehen. Und da fragt man sich, ist das denn wirklich so sinnvoll und haben die da wirklich die Expertise zu?
Das habe ich gar nicht so gelesen. Also wenn das der Fall ist, würde ich auch sagen, völliger Schwachsinn. Wenn es wirklich darum geht, den Käufern eine Kreditkarte zur Verfügung zu stellen oder möglicherweise auch dem kompletten Ökosystem rund um Gorillas Kreditkarten zur Verfügung zu stellen, dann würde ich sagen, kann das durchaus wieder interessant sein und gar nicht so dumm sein. Und da kommst du wieder zu dem alten Spruch oder zu dem, naja, so alt ist er nicht, aber das hat every company wants to be a Fintech Spruch. Und das siehst du halt hier in der Vertikalisierung wiederum von Banking und Payments, die damit vielleicht auch bei Gorillas dann einzieht, ne?
Ja, absolut. Also wie gesagt, einfach nur eine Karte fürs Ökosystem macht Sinn, haben ja alle anderen auch schon gemacht. Das wäre aber dann auch ehrlich gesagt gar keine Pressemitteilung mehr wert, weil wenn der 100.000. Lebensmitteldienst jetzt eine eigene Kreditkarte macht, what for?
Total, gar keine Frage. Vor allen Dingen, weil die Karte ja dann auch mittlerweile irgendwie gar nicht mehr haptisch da ist, ne? Sondern du eigentlich wahrscheinlich was noch über virtuelle Karten nachdenkst, die einfach in deiner Gorilla-App dann drin sind, hinterlegt sind und dann ist es irgendwie echt easy. Aber möglicherweise ist es auf die Art und Weise vielleicht auch mal leichter, das Thema Scoring auf die Reihe zu bekommen. Also vielleicht. Dann Klarna, eines deiner Lieblings-Fintechs, wenn ich mich so recht entsinne, über die letzten Jahre hast du sie immer wieder gelobt und bist immer wieder beeindruckt von der Execution Power und auch von dem,
Mal investieren in den Laden.
was sie so alles machen. Und was haben sie jetzt im letzten Monat gemacht? Sie haben wieder zwei Übernahmen gestemmt. Auf der einen Seite Hero, eine Videoplattform, um Videoberatung zu machen, und Snowcard. Was sagst du dazu?
Die machen einen sensationellen Job und sind ja auch schon lange weitergegangen als einfach nur irgendwie eine Rechnungskaufplattform. Und da macht jetzt insbesondere Stokart extrem viel Sinn, weil Klarna sich ja schon lange weiterentwickelt hat zu seiner Shopping-App und da gehört Rewards dazu. Und da haben sie natürlich auch sehr viele Kunden, die über Stokart dann noch mit eingesammelt werden. Also es ergibt total Sinn. Mit Hero, die kannte ich ehrlich gesagt gar nicht so. Aber ergänzt es. Also von daher, die sind auf dem Weg, der ultimativen Shopping- und Payment-App zu werden. Darüber, wo andere sprechen, auch jetzt PayPal, die jetzt gerade wieder ihre Zahlen die Tage rausgegeben haben, die haben auch wieder gesagt, wir wollen eine Universal-App und eine Super-App werden. Die sagen nur, die wollen's und Klarna macht's. Insofern, der Laden ist gut gemanagt.
Kinnevik, einer der Investoren, der mittlerweile auch Investor bei Raisin Deposit Solution, dem fusioniert, sind die eigentlich jetzt schon, ist die Fusion schon durch? Muss das noch Kartellamt oder irgendwer prüfen? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Also jedenfalls, Kinnevik bewertet halt das neue Unternehmen, was aus Raisin und Deposit Solution entstanden ist, mit 1,3 Milliarden Euro. Wenn ich mich recht entsinne, dann war Deposit Solution alleine vor einiger Zeit schon eigentlich ein Unicorn. Diese 1,3 Milliarden überraschen mich jetzt ein bisschen.
Da war so eine Diskussion. Da gab es ein in Frankfurt ansässiges VC, die in Deposit Solution reininvestiert waren und die dann irgendwann mal, weil die Börsen gelistet sind, FinLab, weil die Börsen gelistet sind, einfach mal gesagt haben, wir haben da jetzt ein Unicorn. Das war aber damals schon sehr umstritten, ob das tatsächlich ein Unicorn war. Und deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass es da ein bisschen komisch ist. Aber man muss halt auch sehen, dass Kinnevik eine Individualbewertung macht. Also das ist keine Bewertung auf Basis von der letzten Funding-Runde, sondern Kinnevik als Public-Listed Company, das machen sie auch im E-Commerce, macht eine Individualbewertung, was sie persönlich glauben, was die Portfoliounternehmen wert sind. Und insofern ist die 1,3 Millionen vielleicht auch nur die untere Schwelle vor der potenziellen Bewertung.
Milliarden. Lass uns bei der Milliarde bleiben.
Milliarden, sorry.
Bei der Million, das wäre ein bisschen merkwürdig. Ja, trotzdem ganz interessant mal zu sehen, wo mittlerweile diese Bewertung von der Firma liegt. Ne? Weil wenn du dir anguckst, wo jetzt teilweise andere Bewertungen gerade liegen bei einigen anderen Fintechs. Wir haben jetzt gerade über Pleo und sowas gesprochen. Ja, also schon, also ich dachte irgendwie relativ gering für das, was eigentlich jetzt dort zusammengegangen ist.
Absolut. Ja. Aber mal gucken, vielleicht hat es auch einen Grund, warum sie zusammengegangen sind.
Capilendo, auch schon länger da, eine Crowd-Investing-Plattform, haben, glaube ich, auch schon das ein oder andere Pivot hinter sich. Wenn ich mich direkt recht entsinne, haben sie auch mal Crowdfunding für einen Fußballclub gemacht, fusionieren jetzt mit einer börsennotierten Plattform Investor aus Finnland. Wie nimmst du das, wie ordnest du das ein, diese Fusion?
Letztendlich, da gab es auch ein Interview und dann hieß es, naja, das mit dem Crowdfunding hat nicht so skaliert, wie sie sich das vorgestellt haben, war, glaube ich, der CEO von Capilendo, der das in dem Interview gesagt hat. Am Ende des Tages ist genau das auch mal eine Wahrnehmung. Also Crowdfunding vor 6, 7 Jahren war extrem gehypt und mit großen Erwartungen versehen worden. Und ich warte bis heute darauf, dass da tatsächlich ein Durchbruch erfolgt. Im Gegenteil, es ist ja eher so, dass bei diesen Crowdfunding-Plattformen, der so ein bisschen adverse Selektion war, also diejenigen, die gute Finanzierungsrunden von professionellen VCs bekommen haben, haben dann professionelle VCs genommen und die keine Finanzierungsrunden genommen haben, sind dann zum Crowdfunding gegangen. Und von daher, das spielte aus meiner Sicht auch eine Rolle. Das ganze Thema ist bislang noch nicht wirklich so erfolgreich gewesen.
Ich habe auch schon lange, ehrlich gesagt, keine Startups mehr gesehen, die wirklich auf Crowdfunding-Plattformen stattgefunden haben. Also das Thema ist auch ein bisschen vorbei, ne? Also das habe ich echt schon länger nicht mehr gesehen. Du siehst natürlich immer noch Projekte oder so Produkte, die halt eher so auf Kickstarter und sowas unterwegs sind. Das siehst du schon, aber diese, ja, Hype war das ja nicht, aber diesen Trend, den man teilweise gesehen hat, dass wirklich auf Crowdfunding wirklich Startups, Early Stage oder auch Early Stage war es meistens, Startups unterwegs waren und Geld eingesammelt haben, habe ich auch wirklich, ehrlich gesagt, schon länger nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das Thema adverse Selektion ist wahrscheinlich auch etwas, was damit reinspielt. Ja, lass mal sehen. Also ich meine, sie sind jetzt irgendwie schon seit ein paar Jahren da und Christopher Kretz ist, glaube ich, der CEO. Erfinden sich ja dann teilweise auch immer wieder ein Stück weit neu. Drücken wir die Daumen, dass es jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen da aus Finnland noch einen richtigen Schritt nach vorne macht. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt gemeinsam gelistet sind an der Helsinki-Börse oder wo sind sie jetzt? Also keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht.
Ja, mal beobachten, genau.
Dann Xporo, ein bisschen.
Nein, Crowdfunding.
Ja, geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Starten jetzt eine neue Anlageplattform, einen PropVest, einen Robo-Advisor für Immobilienanlagen.
Ja, also Robo-Advisor war auch vor 5, 6 Jahren so ein Riesending. Auch da, man. Scalable hat sich zwar durchgesetzt, aber Scalable pivotet auch so ein bisschen mehr ins Trading rein. Das mit den Robo-Advisern ist auch nicht so extrem groß geworden. Ist die Frage, ob ich dafür ein eigenes Startup brauche oder ob ich dann nicht einfach sage, ich mache ein ETF, wo ich dann hinten dran streue und ich kaufe einfach ETF-Anteile über einen ganz normalen Broker. Also interessant zu sehen, mal gespannt, wie es funktioniert.
Ja gut, diese Asset-Klasse der Immobilien ist ja schon eine, die halt in Gänze, also die Immobilie als Gänze zu kaufen, wird ja wirklich gerade teilweise immer teurer und das in Stücke über so eine Art ETF zu bekommen, kann ja ganz interessant sein, oder?
Ja, klar, aber dann kann ich es da vielleicht einfach über den Markt als ETF kaufen. Da muss ich nicht extra irgendwie Kunde bei Xporo werden mit eigenständigen Login etc.
Dann, Jochen, Apple, Fanboy bist du, soll an Buy Now, Pay Later basteln. Was sagst du dazu?
Ich bin doppelt Fanboy. Ich bin Fanboy von Apple und ich bin Fanboy von Buy Now, Pay Later.
Nutzt du Buy Now, Pay Later im E-Commerce häufig?
Also nein, wenn es um Rechnungskauf geht, weil das nervt mich, da bezahle ich lieber mit PayPal oder mit Karte und habe es hinter mir. Wenn es um Finanzierung von hochpreisigen Gütern geht, durchaus. Weil
Beispiel?
Absatzfinanzierung von Computern, von Fernsehern, also alles so, was 500 bis 1000 Euro plus darstellt, da ist es durchaus interessant, mal eine Absatzfinanzierung zu machen.
Okay.
Und insbesondere in den aktuellen Zinssituationen. Und das macht in der Kombination mit Apple, wo die Rechner natürlich auch deutlich teurer sind als normale Rechner beim Mediamarkt, also ein normaler PC, macht auch total Sinn. Apple an sich ist ja auch schon seit geraumer Zeit in Abo-Modelle gegangen. Also in den USA kann ich Apple per Abo-Modell kaufen. In Deutschland gibt's mit C2Circle und Fintech, wo ich Mietmodelle bei Gravis und Computer Universe machen kann. Letztendlich ist es das, was wir bei den Autos gesehen haben. Irgendwann waren die Autos so teuer, dass man sich ein Auto nicht mehr leisten konnte und dann muss man leasen. Und das Auto wird nicht verkauft im Listenpreis, sondern mit der monatlichen Rate. Und bei den Apple-Produkten, den teuren iPhones, den tollen Rechnern, ist das nicht anders. Von daher ergibt das in diesem Kontext extrem viel Sinn, spült natürlich am Ende des Tages Apple selbst am meisten in die Karten, weil sie einfach mehr Absatz machen können für ihre Hardware.
Dann lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Apple Pay Later soll das heißen. Goldman Sachs dahinter ist auch die Bank, die, glaube ich, gerade die Apple Credit Card rausgegeben hat aus Titan. Ne?
Ja.
Let's see. Was da kommen wird. Dann 800 Millionen Dollar für Revolut und bei Revolut der Vorstoß in die Reisebranche. Also erstmal Bewertung mittlerweile auf 33 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist schon mal die erste News. Und dann das zweite, der Gedanke, dass die Revolut-App mehr und mehr zu einer Super-App wird und du jetzt deine Reisen in der Revolut-App buchen sollst. Was hältst du davon?
Also, dass man Reisen im Kontext von Payment bucht, ist nichts Neues. Siehe die verschiedenen Kreditkarten, siehe American Express, wo ich elementare Bestandteile auch Reisebuchungen habe. Also von daher, das ist jetzt keine neue Erfindung von Revolut. Die 800 Millionen und die 33 Milliarden Bewertung, die erscheint auf den ersten Blick extrem teuer. Und da verweise ich auf den Deutsche Startups Insider Podcast von Sven Schmidt. Und
Alex
und wie heißt der? Alex Hüsing, genau. Wo der Sven Schmidt nämlich das noch ein bisschen detaillierter analysiert hat, nämlich die Umsätze von Revolut im letzten Jahr sind explodiert geradezu, was vermutlich aus dem Trading-Erträgen kommt. Und insofern ist Revolut ja schon mehr als das, was wir früher immer gesagt haben, einfach nur eine Karte mit Auslandseinsatzentgeltertrag, sondern viel mehr. Insofern macht dieses Reisebuchen sowieso sehr viel Sinn, weil es in Kontextkarte ist. Und wenn ich ohnehin mehr und mehr da mache, gehen die auf den Weg dieser Super-App. Ich glaube nicht, dass sie eine Super-App werden können, aber in diesem Vertical Payment ein paar Ergänzungen zu machen, ist durchaus sinnvoll.
Ja, ich bin ja weiterhin irgendwie kein Revolut-Kunde und habe mich noch nie mit dem Produkt anfreunden können, aber das sage ich ja immer wieder. Trotzdem beeindruckend. Und wenn du dich daran
erinnerst. Man soll nicht von sich selbst auf andere
schließen. Ich weiß, absolut. Ich weiß. Aber was ich gerade sagen wollte, es gab ja immer so ein bisschen den Battle zwischen Revolut und N26, ungefähr zeitgleich gestartet, wenn ich mich recht entsinne. Und es gab ja auch immer so die Diskussion, wer ist das erste Unicorn? Und da waren sie, glaube ich, immer noch einigermaßen gleich auf in den ersten Jahren. Jetzt arbeitet N26 gerüchteweise an einer neuen Finanzierungsrunde mit einem Ziel von einer 10 Milliarden Bewertung, also ungefähr ein Drittel von dem, wie die Kolleginnen und Kollegen von Revolut mittlerweile bewertet sind. Wie siehst du das? Also du hast ja gerade über die Umsätze von Revolut gesprochen, über das Thema Trading gesprochen. Das ist etwas, was N26 ein Stück weit an sich hat vorbeifahren lassen, oder?
Nicht nur die Trading, also die Crypto-Trading-Umsätze, sondern Revolut ist ja schon lang auch in das Thema Teenager-Karten gegangen. Revolut ist in das Thema SMB-Karten oder SMB-Banking gegangen. Alles, wo man bei N26 immer hört, ja, das wollen sie irgendwann mal machen, aber irgendwie passiert's nicht. Und insofern muss man neidlos anerkennen, Revolut ist in der Execution besser als N26 und skaliert schneller und insofern kriegen sie die bessere Bewertung und die höheren Finanzierungsrunden.
Dann lass mal überraschen, ob wir demnächst dann irgendwie die 10 Milliarden Bewertung von N26 hören oder möglicherweise ist sie ja dann auch noch höher, weil momentan ist es ja eh alles ein bisschen verrückt in den Bewertungen und vielleicht ist es gerade auch der Peak, den wir gerade sehen.
Absolut. Also ich meine, die 33 Millionen von Revolut. Milliarden. Ich bin heute irgendwie beim Zahnfest. Die 33 Milliarden von Revolut ist deutlich mehr als die Deutsche Bank. Die 10 Millionen von Milliarden von N26 ist mehr als die Commerzbank. Also von daher stellt sich natürlich die Frage, und hatten wir auch ein paar Payment Banking Artikel von Nörgel Nils, von Nils Wischmeier, stellt sich die Frage, sind diese Bewertungen tatsächlich gerechtfertigt? Wir müssen natürlich immer sehen, dass die Bewertung eine Antizipierung des zukünftigen Geschäfts ist und nicht des Bestandsgeschäft. Wird eine N26 größer werden und mehr Erträge generieren können als eine Commerzbank? Möglicherweise. Sie sind ja auch schon ohnehin eine der größten Privatkundenbanken in Deutschland. Also insofern ist das, wenn man Doppelklick reinmacht, gar nicht so weit weg. Die einen sind halt überbewertet vielleicht und die anderen sind unterbewertet.
Dann lass uns auf ein Thema gucken, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben und was auch schon bei uns im Podcast war. Twint. Ich erinnere mich daran, dass du lange Zeit sehr skeptisch warst zum Thema Twint, weil du sagtest, was soll das überhaupt? Und gerade in der Schweiz gibt es ja sowieso so viele Apple-Nutzer. Warum braucht man da unbedingt ein eigenes Mobile-Payment-System? Aber irgendwie hat das Ding Traktion, ne? Und die Banken stehen relativ stark dahinter und der Handel ja scheinbar irgendwo auch in der Schweiz. Also dieses gallische Dorf, so wie es zu sein scheint, in der Schweiz entwickelt sich und jetzt will Twint den Weg über die Schweizer Grenzen hinaus machen. Es steht, glaube ich, noch nicht genau drin, wohin, aber liegt ja dann nahe, möglicherweise nicht nach Liechtenstein zu gehen, sondern eher nach Österreich oder nach Deutschland zu gehen, ne?
Ja, also ich war immer sehr skeptisch bei Twint, weil ich Twint immer eher aus Sicht Payment im Handel angeschaut habe. Und da ist die User Experience im Vergleich zu Apple Pay signifikant schlechter. Wo Twint sehr stark gewonnen hat, ist im P2P-Bereich. Da ist es massiv skaliert. Da gibt es auch keinen Wettbewerb, weil Apple Pay kann bis heute kein P2P. Und wo Twint auch sehr gut war, ist in diesem Bereich KMU, neue Akzeptanz, wo ich kein klassisches etabliertes Payment-Terminal habe, also wo ich dann einfach einen QR-Code abscanne. Da haben sie auch ein Problem gelöst. Auch da ist Apple Pay nicht drin. Also von daher, ich glaube, die haben sich einfach nur auf dem Weg ein bisschen neu erfunden und links und rechts die Bereiche abgegrast, die von Apple Pay noch nicht etabliert sind. Und gleichzeitig muss man natürlich zugeben, die Schweizer Banken haben es auch geschafft, so ein bisschen das gallische Dorf, die Wagenburgen, möglichst hoch zu machen. Sie haben ja sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt Apple Pay einzuführen, obwohl einzelne Banken es schon gemacht haben, um Twint so im Grunde einen Wettbewerbsvorsprung zu schaffen und zu geben. Und das haben sie auch genutzt und haben sich halt dahin bewegt, wo der Markt war und wo die Marktnachfrage ist. Und insofern, das ist ein Kontext Deutschland, wo wir mit PayDirect eine Kopie von PayPal hatten, die 1:1 identisch war. Das hat PayDirect eben nicht geschafft, sich dahin zu bewegen, wo PayPal noch nicht ist. Das hat Twint mit Apple Pay oder versus Apple Pay geschafft und hat sich etabliert. Und dann natürlich auch Spillover-Effekte dann wieder im klassischen Handel, wo sie eigentlich nicht ganz so gut sind im Vergleich zu Apple Pay. Und es zeigt, wenn man will, wenn man Produkt denkt, wenn man auf den Kunden denkt und den Kundenbedürfnissen, kann man tatsächlich sowohl gegen die Apples als auch gegen die PayPals gegebenenfalls Marktanteile gewinnen.
Ich glaube, man muss aber noch eins dazu sagen. Der Schweizer Markt ist zwar auf eine gewisse Art und Weise lukrativ, aber halt auch so klein, dass die großen Internationalen jetzt nicht unbedingt den großen Fokus darauf haben. Ne? Deshalb ist es auch vielleicht ein bisschen leichter mit einem lokalen Scheme dort sich länger zu behaupten, als es möglicherweise in solchen Ländern wie UK, Deutschland oder Frankreich der Fall wäre.
Absolut. Und wir müssen natürlich auch schauen, wir haben noch gar nicht über die Kosten geschaut, also was alles bei Twint an Investments reingegangen ist. Da weiß ich nicht, ob die bis überhaupt schon profitabel sind, auch mit den letzten Traktionen auf der Volumenseite.
Machen wir weiter und zu einem Thema, das war einer der ersten Fintech-Gäste, die wir, glaube ich, hatten, Christian Schneider-Sickert, damals mit Liquid gestartet. Ich weiß gar nicht, das war ein Doppelinterview. Ich weiß gar nicht, was mit Erik.
Ja, zusammen mit Erik Potzowal. Da haben wir generell Robert Waser
Mit Erik besprochen. Finanzierungsrunde über 88 Millionen Euro. und Liquid verwaltet mittlerweile rund 1,4 Milliarden Euro an Kundenvermögen. So diese Assets under Management, das ist zwar immer eine Zahl, die ich lese. Wie nimmst du die immer wahr? Kannst du die in vernünftigen Kontext setzen?
Ja, also letztendlich, wenn man große Vermögensverwalter anschaut, da ist es ja auch so, dass die sich über das Asset Under Management definieren, also DWS.
Ja gut, damit verdienen sie ja über Geld. Das ist
der Allianz Global Investors und diese Reisen. Genau, damit verdienen sie ja Geld. Und insofern, die haben halt dann im Vergleich 500, 600, 800 Milliarden Under Management versus 1,4 Milliarden mal dann die Managementgebühr, ich weiß nicht, was Liquid nimmt, 0,7, 0,5 pro Jahr, dann kann man ungefähr die Erträge sich ausrechnen, was Liquid verdient, beziehungsweise bei den anderen entsprechend auch. Ja, also 1,4 Milliarden ist nett, aber wie gesagt, im Vergleich zu 500 Milliarden und mehr ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben gerade eben schon über Scalable gesprochen, die ja sich ein bisschen wegbewegen von dem Robo-Advising in Trading. Mal gucken, was Liquid jetzt mit der LGT-Bank hat als neuen Investor. Das ist die Liechtensteiner Bank, die hat natürlich auch sehr starke Expertise im Asset Management für wohlhabende Kunden hat.
Wobei der Vergleich zwischen Liquid und Scalable ja auch immer so ein Stück weit hinkt. Ne? Also Scalable Absolut. Geht ja sozusagen eher in den Longtail und Liquid ist ja wirklich für die
Armen Reichen, wie er damals mal sagte.
Genau, für die Armen
Reichen. Die armen Millionäre. Die armen Millionäre.
Was ich auch immer von Nicolas Ziegert von Only höre, das sind sozusagen die armen Reichen, die armen Millionäre, die halt dort mit einem Mindestbetrag, ich weiß gar nicht, wo der bei Liquid mittlerweile liegt. Früher war er, glaube ich, 50.000, ob das immer noch so ist oder ob er runtergegangen ist, weiß ich nicht. Naja, trotzdem
Glückwunsch. Da kommen mir die Tränen, die armen einstelligen Millionäre.
Glückwunsch nach Berlin. Jochen, das Thema Rabatte ist ja etwas, was du gerne mitnimmst, Loyalty und Rabatt-Dinge, das ist ja eher so dein Terrain. Vor 2 Jahren ungefähr hat PayPal Honey übernommen, dieses Browser-Plugin, so wo ich dann halt als Kunde Angebote sehen kann und dann diese Coupons und Rabattangebote im Kaufprozess nutzen kann. Bisher hat man jedenfalls in Europa noch nicht viel davon gesehen, jetzt wollen sie damit nach Deutschland kommen. Wird das ein Erfolg?
Also ich persönlich glaube nicht dran. Ich glaube nicht an Browser-Plugins, weil es mir zu aufwendig ist. Und ich glaube nicht dran, dass es jetzt auch in dem Kontext PayPal erfolgreich ist, weil diese Browser-Plugins und diese Honeys hatten wir in Deutschland auch lange. Und da hat sich keiner eigentlich wirklich durchgesetzt. Und also vom Volumen her bei den Kunden durchgesetzt. Und ich sehe jetzt nicht, wie PayPal, die ja erfahrungsgemäß von rein amerikanischen Modellen außerhalb des Kerngeschäfts, also im PSP-Geschäft mit Braintree wahnsinnig erfolgreich, mit PayPal hier in diesem Segment von MPOS Terminals wahnsinnig erfolgreich, warum sie jetzt ausgerechnet bei Honey erfolgreich sein können, was nicht Kernkompetenz ist und wo sie hier explizit erstmal neue Deals generieren müssen. Von daher, also ich würde da nicht viel drauf setzen, dass sie damit erfolgreich sind, aber die Struktur von PayPal ein bisschen kennt und auch die Akquisition und die Steuerstruktur kennt, wette ich, dass von den 4 Milliarden, die damals reingegangen sind, auch ein paar Milliarden vom internationalen PayPal-Geschäft reingesteckt wurden, die in Singapur sitzen und eben noch nicht in die USA transportiert wurden, weil sie versteuert werden mussten. Und bei diesen Deals ist es so, dass man natürlich immer eine Internationalisierung mit einplant und dann halt auch eine Rechtfertigung hat, dass man da auch internationale Gelder dafür verlangt. Und insofern ist es halt die Execution. Wenn sie erfolgreich, ich bin da sehr skeptisch.
Lass uns überraschen. Mal gucken, wie es nach Deutschland kommt, ob es nach Deutschland kommt und ob es dann ein Browser-Plugin bleibt oder möglicherweise auch andere Technologien zum Einsatz kommen, weil das muss ja irgendwie auch mobile stattfinden, ne?
Also absolut, absolut.
Das ist ja dann so wie echt ein bisschen schwierig. Wir haben eine News gehabt, Robinhood IPO peilt 35 Milliarden Dollar an. Dabei sind sie nicht rausgekommen, ne? Also was war der Preis, wo Robinhood rausgekommen ist? Hast du es im Kopf?
Also ich glaube, sie sind schon mit 35 rausgekommen, aber dann sind sie sofort abgestürzt. Ich weiß gar nicht. Also erstmal, man kann es in Deutschland gar nicht traden.
Gleicher Fehler wie Coinbase.
Bei Coinbase, ne? Genau. Ja. Da fragt man sich, wie kann das eigentlich passieren? Aber gut, vor allem, wie kann es zweimal passieren? Ich habe hier gerade aufgemacht und es hieß, beim Debüt sind sofort um 10% auf $34 abgerutscht.
Und sie waren halt, sie sollten 38 bis 42 war das Ziel.
Genau, bis 42 war das Ziel. Also war am unteren Ende der Zeichnungsspanne. Und ist dann nochmal runtergegangen. Also ein erfolgreicher IPO ist was anderes. Vielleicht haben sie einfach an der Bewertung so etwas zu sehr überreizt.
Ich hatte in den letzten Tagen irgendwann auch einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, von wem er war, ob er von Finanzszene war, nee, Finanzszene hat gerade Urlaub, oder Finance Forward, dass der Erfolg von Robin Hood gerade im letzten Jahr ja auch sehr stark mit dem Thema GameStop zu tun hatte und mit den anderen, mit den ganzen anderen Aktionen, die da stattgefunden haben und der Wachstum auch daher kam und die so etwas wieder benötigen würden. Jetzt hattest du halt die Stimulus-Checks wird es in den USA nicht wieder geben, das Thema GameStop und dergleichen wird es irgendwie in der Form hoffentlich auch nicht wieder geben. Was glaubst du, wie geht es weiter mit denen? Ich meine, ansonsten ist es natürlich trotzdem ein erfolgreicher Börsengang. Wenn du überlegst, Robin Hood war vor 10, 12 Jahren, als wir angefangen haben, über Fintech zu reden, immer ein Vorbild oder ein Beispiel dafür, wo dieser Tod durch 1000 Nadelstichen ansetzt. Und das ist ja natürlich schon irgendwie echt ein Wort, jetzt mit 35 Milliarden oder etwas darunter an der Börse gelistet zu sein. Das ist ja schon ein großer Erfolg für eine Firma, die halt irgendwie 10 Jahre alt ist. Aber wie geht's bei denen weiter? Was glaubst du?
Also erstmal, ich finde es schade, dass wir jetzt, weil der IPO nicht in der Bookbuilding-Spanne dann also sofort nach IPO in der Bookbuilding-Spanne geblieben ist oder gar rübergegangen ist, dass es gleich negativ angesehen wird. Also insofern, das ist ein super Erfolg, dass sie an die Börse gegangen sind. Da hat halt der eine oder andere, vielleicht auch die Investmentbanker, geglaubt, ein bisschen mehr rauszuholen, als man rausholen konnte. Also dann eigentlich eher lieber ein bisschen weniger reingehen mit einer Bewertung und dann einen Erfolg haben, weil das ist am Ende des Tages für die PR besser als sowas. Aber du hast vollkommen recht, für ein Start-up, was ein eigentlich etabliertes Segment wie das Direct Brokerage, wo es in Amerika große Wettbewerber gibt, Charles Schwab, E-Trade und Co., die das nochmal disrupted haben, ist das eine sensationelle Success-Story.
Genau, 50, sehe ich weiterhin so. Das kann man natürlich trotzdem sagen, irgendwie so dieses kostenlos hat irgendwo seinen Preis, das stimmt irgendwo auch. Aber es hat natürlich schon dazu geführt, dass eine ganze Menge Bewegung in den gesamten Markt reingekommen ist. Und das tut, glaube ich, auch allen gut. Und es tut, glaube ich, auch gerade dem deutschen Markt, der sich ja so ein bisschen auch daran orientiert hat, auch gut, dass wir halt mehr in solche Investments, dass wir ins Investment reinkommen als Bürger, mehr in der Masse, als das bis dahin der Fall war. Ne? Und wir haben halt sowas nicht gehabt. Und dank Trade Republic und jetzt irgendwie auch ein paar anderen Brokern, die sich alle an Robinhood orientiert haben, können wir, glaube ich, sagen, dass wir mittlerweile ein Stück weit mehr jedenfalls zu einer Investmentgesellschaft geworden sind.
Absolut. Und jeder Euro, der angelegt wird in Aktien, ist ein guter Euro im Vergleich zu einer Altersvorsorge in einer Lebensversicherung, was ja immer noch der Standard bei uns ist.
Gibt es die eigentlich noch? Kann man noch Lebensversicherungen abschließen?
Kann man noch machen, ja. Es ist nur seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr sinnvoll. Aber wenn man will, kann man das machen.
Das Thema Open Banking geht weiter, hört nicht auf. Und es gibt immer wieder Funding-Runden und auch Übernahmen. Über Fintech Systems und Klarna haben wir im letzten Monat gesprochen. In diesem Monat haben wir auch wieder mindestens zwei News zum Thema Open Banking dabei. Yapi Li, einer der ja fast so letzten, die an den Markt gekommen sind. Ne? Also es gab ja eine ganze Menge, die schon in Deutschland da waren, in Skandinavien da waren und auch in UK. Und Yapi Li ist, glaube ich, erst 2019 oder 2018 oder sowas gegründet worden. 2020 schon eine 13-Millionen-Runde gemacht und jetzt eine 51-Millionen-Runde gemacht, unter anderem mit Sapphire Ventures.
Das ist sehr spannend, weil hinter Sapphire Ventures ist SAP.
Ja, absolut. Also Glückwunsch nach London. Ich glaube, das Team ist auch eins, was ursprünglich mal, nee, das war TrueLayer, die von Google, glaube ich, gekommen sind. Ich habe die, weiß ich gerade nicht, wo das Team herkommt. Ich weiß nur, dass Chris Scheuermann, mein alter Kollege und auch dein alter Kollege von PayPal mittlerweile ja dort das Deutschlandgeschäft verantwortet. Also Glückwunsch an Chris, Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland, glaube ich, haben sie bisher jetzt noch keinen großen Track Record. Ich glaube, sie machen was mit ein paar internationalen Startups, wo sie, glaube ich, mit drin sind, unter anderem, glaube ich, hier bei Bunks, nee, nicht Bunk, was unser nächster News ist, sondern, wie heißt nochmal, es ist Bugs, glaube ich, ne? Die Trading-Spiele-App aus Holland, ist, glaube ich, mit drin. Aber vielleicht kann Chris uns da nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, irgendwann mal in einem Podcast oder irgendwann. Also Glückwunsch jedenfalls nochmal nach London und nach Berlin oder nach Hamburg, da sitzt Chris ja. Bunk, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber auch wieder Bunk, Small Medium Business Startup aus Holland. Das ganze Thema Unterkonten gut gelöst, das Thema Buchhaltungsintegration gut gelöst und dergleichen. Jetzt auch 1,6 Milliarden Dollar wert, 230 Millionen US-Dollar eingesammelt. Was sagst du?
Beeindruckend. Jetzt stellt sich die Frage, weil ich habe die eigentlich immer weniger relevant gesehen als Contest und Penta. Heißt das denn, dass die auch so viel wert sind? Oder ist es einfach nur, weil die es geschafft haben, gute VCs reinzubekommen und eine hohe Bewertung zu bekommen? Also beeindruckend.
Absolut. Also ich weiß noch, dass ich die mal gesehen habe vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung von Wolters und Klüvers in Amsterdam. Da haben wir damals mit Figo gepitcht. Und der Gründer von Bunk war auch da und hat vor den Seniors von Wolters und Klüvers, kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Wolters und Klüvers, ne? Eigentlich Verlag, aber mittlerweile auch Softwarehaus und dergleichen, hat dort gepitcht und ich fand es damals schon geil, was er da gepitcht hat. Und dann dachte ich so, wow, also da war er noch nur in Holland, hat dann aber relativ schnell halt auch den Markt geöffnet für ausländische Interessierte und hat auch echt ein easy KYC damals dahinter gelegt. Und tolle Story. Also ich würde sagen, so auch mittlerweile 7, 8 Jahre alt. Glückwunsch nach Amsterdam, glaube ich. Dann die Solaris Bank. Im Podcast diese Woche war Jörg und heute ist, glaube ich, Delia im AMA dabei. Also haben wir irgendwie eine Solaris Bank-Woche im Podcast.
Absolut, ja.
jetzt auch im Unicorn.
Aber zu Recht. Sie haben halt auch richtig gute News.
Genau, jetzt auch im Unicorn-Himmel 190 Millionen Euro, die die Solaris Bank für die weitere Expansion hat aufnehmen können. Jetzt mit der Bewertung von 1,4 Milliarden und übernehmen noch einen britischen Wettbewerber. Du hast, glaube ich, schon eine ganze Menge dazu gesagt, ne?
Ja, ich kann nur wiederholen, was ich im Meinungsartikel bei Payment Banking geschrieben habe. Ich war ja ganz von Anfang an mit dabei. Dass es überhaupt die Solaris Bank gibt, liegt daran, dass wir bei Finleap, sagen wir so, ich möchte nicht sagen, mit unseren White Label Banken auf Kriegsfuß standen, aber es gab halt dann doch zu viele Eskalationen auf Vorstandsebene.
Aber war das nicht damals die BIW Bank? Oder BIW
Bank? Ja, genau, zwischen mir und der BIW Bank, weil die Prozesse halt nicht in Ordnung waren und man halt also auch gemerkt hat, die denken gar nicht Tech und die denken gar nicht
Fintech. Die ist weg, ne? Die BIW Bank als White Label
Bank. Die BIW Bank ist weg, die ist dann irgendwie in dieser Flatex Bank aufgegangen und dieses ganze White Label Geschäftsvolumen ist weg eingestellt worden. Also fokussieren sich ausschließlich auf Trading und ist jetzt Flatex DEGIRO oder so,
wie auch immer das Ding
jetzt heißt, ja. Und insofern, das war der Treiber, die Solaris Bank zu gründen, damals unter Projekt Sonne. Und das war damals völlig unklar, dass sie tatsächlich diesen Weg gehen konnten. Und ganz ehrlich, ich bin bis heute der Meinung, und das hatten wir so ein bisschen im Podcast von Jörg mal so ein bisschen endlich mal aufgeräumt, weil am Ende des Tages sind kein Bankensystem mit ein bisschen Marketing und APIs zu machen, ist jetzt nichts Besonderes. Und damit hat Solaris Bank angefangen, wenn man jetzt den Podcast hört, den du ja aufgezeichnet hast, der die Woche gekommen ist, wo er jetzt erklärt, wie die Migration ist, kein Bankensystem ist und wo sie dann tatsächlich Wettbewerbsvorteile sehen. Das ist das erste Mal, wo ich auch wirklich einen Differenzierungsfaktor bei der Solaris Bank jetzt auch von der Produktseite sehe. Bis dahin war es einfach nur sensationell gute Execution. Und Respekt, sie haben einfach einen super Job gemacht.
Ja, und man muss auch sagen, also ich glaube auch, dass das Board, beziehungsweise halt auch die Investoren haben, glaube ich, auch schlau gehandelt. Ne? Wenn du dich erinnerst, damals Roland dazu zu holen, das Gründungsmanagement-Team waren ja ganz andere Leute, aber dann Roland Volz so als relativ erfahrene Manager mit reinzuholen, war, glaube ich, irgendwie auch echt ein schlauer Move. Ne? Ich glaube, da haben die dann auch angefangen zu professionalisieren, auch über das Thema Pricing nachzudenken. Da war, glaube ich, nicht jeder Partner immer sofort glücklich drüber. Hat aber, glaube ich, dazu geführt, dass sie halt, naja, wirklich dann auch zeigen konnten, dass sie Geld damit verdienen könnten und haben natürlich auch echt ein Timing-Glück gehabt. Ne? Also über die BIW haben wir gerade schon gesprochen, die aus dem Markt dann rausgegangen ist. Naja, und dann ist natürlich auch einer der größten Wettbewerber mit Wirecard einfach plötzlich explodiert, wie auch immer man das sagen will. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass sie einfach auch nochmal eine ganze Menge an Kunden und auch an Mitarbeitern aufnehmen konnten.
Absolut, aber war nicht nur BIW und Wirecard Bank, NetM Bank war damals auch eine White Label Bank, ist auch nicht mehr da. Sutor Bank gibt's noch, die machen auch einen guten Job, aber die haben nie so richtig Gas gegeben. Insofern, unabhängig von dem Management, was du gesagt hast, würde ich aber nochmal sagen, dass eines der Haupttreiber auch der Marco Ventin ist, der am Anfang die Solaris Bank auch von vornherein europäisch positioniert hat und extrem laut war in der Tech-Szene und auch einen signifikanten Unterschied dargestellt hat. Und by the way, Fido auch vergessen, auch White Label Bank, auch keine Relevanz mehr. Also gute Execution und gleichzeitig hat man gesehen, dass die anderen BIW Bank, Fido Bank, NetM Bank, Wirecard Bank einfach entweder weg sind oder komplett aufgehört haben in dem Bereich.
Timing. Und möglicherweise auch die richtigen Partner, ne? Also weil die Solaris Bank natürlich jetzt auch mit einigen Partnern echt gut hat wachsen können. So, genug über die Solaris Bank gesprochen, haben wir diese Woche ja schon in vielen Podcasts und vielen Artikeln irgendwie gehuldigt. Arcatus Pleite, was sagst du dazu?
Ja, sehr schade. Was kennen vielleicht viele nicht, was Arcatus ist. Die Marie-Louise war mal bei uns auf einer Konferenz, ich weiß gar nicht, oder BEX oder bei der PEX. Arcatus ist eine Verbriefungsplattform, die Verbriefungen macht, also Forderungen verbrieft und dann externe Investoren findet. Crossland, da war sie vorher, glaube ich, mitgegründet, ist vergleichbar. Da war es ja vor kurzem, also bei Arcatus zurück, war es vor kurzem so, dass Marie-Louise als CEO rausgegangen ist und dann sollten externe Banker rein, weil es hieß, wir die Bankenexpertise stärken. Und dann, ich glaube, 4 Wochen später oder so, kommt jetzt die Pleite. Sehr schade. Ich glaube, das ist weiterhin ein sehr spannender Bereich im Bereich der Verbriefung, vor allem jetzt auch im Kontext Krypto. Da passt es eigentlich auch sehr gut rein. Aber sie haben es nicht geschafft, halt am Ende des Tages eine Nische, die offensichtlich nicht skaliert ist.
Finleap Connect, meine alten Kollegen, die ja mittlerweile Finleap Connect heißen, wo Figu aber auch mit reingeflossen ist, übernehmen My Value Solution aus Spanien. Also Open Banking macht jetzt mittlerweile das, was man mit PSD2 ja auch ein Stück weit erwartet hat, dass man das ganze Thema nicht mehr nur national sieht, sondern mehr und mehr international sieht. Wie siehst du das?
Finde ich gut, dass Finlib da in der Akquisition ist. By the way, Solaris Bank haben wir auch gerade eben gar nicht gesagt. Die haben ja auch gleichzeitig noch einen Wettbewerber in UK übernommen.
Ich habe es angedeutet, aber du hast es nicht mehr bewertet.
Wir haben jetzt die ganze Zeit von ausländischen Wettbewerbern gesprochen, die hiesige Fintechs übernommen haben. Insofern Gratulation an Finlib oder Solaris Bank also Finlib Connect und Solaris Bank im Finlib Konzern, weil dass wir da auch endlich deutsche Player haben, die europäisch konsolidieren und nicht immer nur deutsche Player von Europäern konsolidiert werden.
Ja, absolut. Dann machen wir weiter mit noch ein paar Personalmeldungen, Jochen. Karl, die Nachfolgeplattform aus Berlin, verstärkt sich mit einem M&A-Berater, der lange Zeit bei Deloitte war.
Ich kenne beide nicht, deswegen kann ich nichts dazu sagen.
Deloitte wirst du
Benjamin
kennen.
Benjamin Görwitz. Ja, Deloitte kenne ich, aber Benjamin Görwitz und Karl kenne ich nicht.
Ja. Dann die Finoa erweitert sein Management. Die wollen halt oder sind halt Kryptoverwahrer für auch institutionelle Investoren und holen sich jetzt erfahrene Manager an Bord. Also jemanden, der als CCO arbeitet, als CSO arbeitet. Wie siehst du das?
Vergleichbar mit Arcatus, also der Chris Sutherland war ja vorher bei der ING. Da braucht man auf der einen Seite die Leute, die im Finanzdienstleistungsbereich die Kontakte haben, auf der anderen Seite natürlich auch im Compliance-Bereich die Erfahrung. Insofern ergibt das total Sinn. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum bei Arcatus es nicht funktioniert hat. Das ist halt ein sehr spezieller Bereich und insofern auch ein sehr spezielles Skillset ans Management oder Bedarf im Management.
Na, ich glaube, dass du halt auch für die Lizenz brauchst du halt auch ein gewisses Knowledge. Haben wir ja selber auch beide schon mal festgestellt, wenn du halt eine BaFin-Prüfung machst, dann reicht es halt nicht nur Tech zu haben, du musst da mittlerweile auch Tech haben, aber dass die sich jetzt jemanden holen, der früher bei der ING war und bei der AXA war, ist, glaube ich, durchaus sinnvoll. Das hast du ja auch schon gesehen bei Coinbase, das Management in Deutschland, die ja jetzt auch die Kryptoverwahrlizenz haben, haben ja auch eine Historie in diesem Umfeld. Dann Bitpanda verstärkt sich mit Irina Nicoletta Scarlett.
Die ist Chief Growth Officerin.
Kommt von Revolut. Ja, also hat da Head of Growth gemacht und jetzt nach Wien oder möglicherweise, weiß ich, ob sie nach Wien zieht, aber für eine österreichische Firma und Bitpanda wird wahrscheinlich auch eine ganze Menge Growth-Ambitionen haben. Dann eine wirklich, wie ich finde, interessante Meldung und auch damit die letzte Meldung für heute. Die Ingrid Hengster, bisher noch bei der KfW, wechselt zur Barclays.
Ja, sehr schade, weil eigentlich war sie ja gesetzt, idealerweise gesetzt als neue CEOin von der KfW und dann wurden Externe reingeholt.
Der von der Barclays kommt.
Der kam von Barclays.
Oder von der City, warte mal, lass mal kurz überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich will jetzt nichts Falsches in die Welt setzen. Aber ich glaube, das war das Lustige, dass er, glaube ich, bei der Barclays auch schon mal war. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, also bitte don't get me wrong. Aber
ja, aber sehr, sehr schade. Und dann ist natürlich dann logisch, dass sie dann, wenn man auf der Liste ist und es dann nicht wird, dass man dann natürlich auch was anderes sucht. Jetzt wird sie Barclays Deutschland-Chefin, also nicht zu verwechseln mit Barclay Card in Hamburg, sondern Barclays, die ja auch in Frankfurt immer noch institutionelles Geschäft machen. Insofern, da geht sie hin. Sehr schade, aber eine logische Konsequenz.
Aber jetzt nochmal eine ganz kurze Frage zu Barclays. Jetzt wird ja hier in Hamburg die Barclays Card auch gerade umbenannt in Barclays. Ist das nicht dann irgendwie alles, wird es nicht zusammengeführt?
Das kann sein. Das war aber immer so, dass das aus Sicht von Barclays UK zwei komplett getrennte Geschäftseinheiten waren. Also im Grunde so ein Investment Banking, Corporate Banking in Frankfurt und Barclaycard Retail Banking in Hamburg. Aber aus der Londoner Sicht halt zwei verschiedene Verticals und Silos. Ist ja bei der Deutschen Bank jetzt nicht großartig anders. Die Deutsche Bank Investment Bank heißt Deutsche Bank und die Deutsche Bank Retail Bank heißt auch Deutsche Bank.
Das stimmt und es ist trotzdem alles eins. Jochen, das war's. Wir sind unter einer Stunde, knappe 50 Minuten, haben die News durch, hat mich gefreut. Du gehst jetzt weiter Kindergeburtstag feiern, und dann gehst du zum Abendessen. viel Spaß, hat Spaß gemacht und wir hören uns spätestens hier im Podcast wieder zu den News über den Juli. Mal gucken, ob wir da überhaupt welche bekommen. Über den August.
Das war der
Anfang Juli. September. Das war der Juli.
Genau. Mal gucken, ob wir mehr haben als Strandgeräusch und Sand.
Genau. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.